Bei der Steuererklärung für 2023 gibt es eine wichtige Änderung, über die wir mal sprechen sollten, oder Emil?
Ja, und zwar geht es da um die, ich sag mal, die Champions League der Steuererklärung, nämlich das Arbeitszimmer oder eben das Homeoffice, je nachdem, was bei dir zutrifft. Und man konnte ja bisher, wenn man ein Arbeitszimmer hatte, das absetzen und das hat sich auch ja richtig gelohnt. Die Regeln sind aber jetzt strenger geworden und das betrifft tatsächlich auch die Leute, die kein Arbeitszimmer haben und im Homeoffice sind. Für die ist es nämlich dadurch eigentlich ein bisschen besser geworden. Mhm. Und worauf du jetzt achten solltest und was sich für dich eigentlich genau ändert, das erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, das Arbeitszimmer ist ja, glaube ich, so, wenn du das absetzt, da hast du das erste Mal intensiven Kontakt mit dem Finanzamt, oder?
Ich glaube, also das ist schon einer der Punkte, auch was wir so aus Leserzuschriften, E-Mails und sonstigen bekommen. Einer der Hauptstreitpunkte. Ich glaube, es gibt bei kaum einem Thema, das in der Masse dann doch so verbreitet ist, Streit mit dem Finanzamt. Ist das jetzt noch ein Arbeitszimmer oder ist das schon zu viele private Nutzung? Wie viel muss ich im Arbeitszimmer sein, damit das auch wirklich anerkannt wird und diese ganzen Geschichten? Und weil es halt dann doch um letztendlich in vielen Fällen entweder die Miete oder anders gesagt die Baukosten sozusagen für dieses zusätzliche Zimmer geht, ja, geht es halt da schon auch um ein bisschen Kohle.
Ja, und das führt ja jetzt nochmal strenger, diese Regelung. Es gibt aber auch eine Lösung für dich, die besprechen wir gleich davor. Kommt noch unser Anti-Werbeblock und zwar, das ist ja zum Beispiel jetzt ein relativ kompliziertes Thema ja. mit diesem Arbeitszimmer. Und wenn du mal eine Frage zu einem komplexen Thema hast, zum Beispiel zum Arbeitszimmer oder zur Steuererklärung, dann können wir das im Podcast eigentlich nie so wirklich beantworten, weil, ja, wie viel Zeit haben wir pro Frage? 1,5 Minuten wahrscheinlich. Dafür haben wir aber ein Format, in dem du Saidi tatsächlich eine Frage zum Beispiel zu deinem Arbeitszimmer stellen kannst.
Ja, ich lache schon, ne? Weil es geht jetzt hier ums Finanztipp-Expertengespräch, wo unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die unsere gemeinwohlorientierte Arbeit mitfinanzieren, und mir halt und meinem Chefredakteurskollegen Hermann Josef Ternhagen Fragen stellen können. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal ein Expertengespräch zum Thema insbesondere Arbeitszimmer machen würden, dann freue ich mich schon. Da kommen dann bestimmt die ganzen Spezialfälle, die auch nicht so leicht zu beantworten sind. Und vor allen Dingen, weil es ja dann doch immer so ein bisschen Ermessenssache ist. Ne? Also da gibt es ein paar Regeln, aber so ganz genau ist es halt dann doch nicht festgelegt. Und da ist dann immer Streit, je nachdem, welchen Steuerbeamten ich gerade erwische, manchmal auch ein bisschen fast schon vorprogrammiert. Aber vom Prinzip super Thema dafür auch und super Format auch, mit dem, auf das ich mich immer sehr freue, wo man einfach auch mal auf individuelle Fragen stark eingehen kann und da einen schönen Dialog mit unseren Unterstützern und Unterstützern ja, ins Werk bringen kann.
Und wie du Unterstützerin oder Unterstützer werden und teilnehmen kannst, erfährst du ganz einfach mit dem Link in den Shownotes. Genau, und damit wenden wir uns auch schon wieder dem Arbeitszimmer zu. Ich habe vorher natürlich jetzt immer so die Frage, was ist eigentlich ein Arbeitszimmer und wann ist das einfach nur Homeoffice, was du da machst? Und die Definition ist ein eigener abschließbarer Raum, ausgestattet wie ein Büro und maximal 10% private Nutzung. Also 2,5 Stunden am Tag sozusagen.
Ja genau, also diese 10% private Nutzung, da geht schon los. Ne? Was darf da noch drinstehen und so weiter? Ja, also da wird schon schwierig. Ich glaube, so eine Yogamatte am Boden oder sowas in der Richtung, ja, das ist noch relativ unproblematisch. Aber wenn du da jetzt umfangreich Fitnessgeräte oder Ähnliches drinstehen hast oder erst recht ein Bett, dann wird schon richtig schwierig, ja, um das noch durchzukriegen. Und ich glaube, dieses Thema wird aus zwei Gründen oder ist aus zwei Gründen relevanter geworden. Natürlich, ganz klar, Corona und verstärkte Nutzung des Homeoffice. Habe ich heute Morgen erst wieder eine Statistik gehört, wie verbreitet das natürlich mittlerweile ist. Aber ich glaube halt, dass auch das in den letzten Jahren nochmal relevanter geworden ist, weil natürlich gerade aufgrund dessen viele Leute umgezogen sind. Ne? Also das wissen wir ja, dass sozusagen das unmittelbare Umfeld der großen Städte, der Ballungsräume noch attraktiver geworden ist, weil die Leute natürlich viel mehr im Homeoffice sind. Und dann kann man sich natürlich gut vorstellen, wenn ich halt jetzt rausziehe, dann kann ich mir aufgrund der etwas niedrigeren Miete oder auch der etwas niedrigeren Baupreise vielleicht ein Zimmer mehr leisten und dann will ich das als Arbeitszimmer verwenden. Aber vielleicht halt auch nicht nur als Arbeitszimmer, weil das ist ja dann doch, vor allem wenn ich zum Beispiel, ich sag jetzt mal was, wenn ich jetzt halbtags Homeoffice ausarbeite, ja, will ich dann den halben Tag das Zimmer wirklich komplett leer stellen lassen oder verwende ich das dann halt als Hobbyraum noch oder als Fitnessraum oder als Ablagezimmer schlichtweg, ja, als Storage Room. Und dann wird es halt schon kompliziert, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, und kompliziert, aber schon auch attraktiv, weil du konntest ja, also wenn es beim Arbeitgeber keinen Arbeitsplatz für dich gab, was ja zum Beispiel auch sein kann, wenn sich Firmen bürotechnisch verkleinert haben, gerade nach Corona, da konntest du ja bis 2022 maximal 1.250 Euro im Jahr absetzen. Mhm. Aber da lohnt sich die Steuererklärung natürlich direkt, also mit allem, was noch so dazukommt, Werbungskosten, Pauschale und so weiter. Ja. Und geht jetzt bei der Steuererklärung für 2023, also die, die du dieses Jahr machst, geht es nicht mehr. Und zwar, jetzt sind wir bei so Behörden versuchen, deine Lebensrealität abzubilden. Und zwar muss das Arbeitszimmer jetzt den Mittelpunkt deiner Tätigkeit bilden. Also nur dann kannst du die vollen Kosten abbilden. Und ich habe es auch gelesen, habe mir gedacht so, okay, wann bildet jetzt das Arbeitszimmer den Mittelpunkt meiner Tätigkeit? Aber es gibt tatsächlich zwei Faktoren. Wie oft du von zu Hause arbeitest, ist irgendwie erstmal logisch. Und der inhaltliche Schwerpunkt muss im Arbeitszimmer liegen.
Ja. Also mit dem Mittelpunkt muss man wirklich vorsichtig sein. Also zum einen ist natürlich klar, wenn wir sagen nur 10% private Nutzung, dann wird dieses Zimmer natürlich hauptsächlich für Arbeitszwecke genutzt. Mit anderen Worten, du mietest oder baust, kaufst dir halt zusätzlichen Raum, ich will es gar nicht sagen Wohnraum, sondern Arbeitsfläche sozusagen dazu. Und dann kommt jetzt halt eben noch dieses Kriterium hinzu, dass es auch von deiner Tätigkeit her den Mittelpunkt bilden muss. Das wird wahrscheinlich bei den meisten Selbstständigen, die irgendwie von zu Hause aus arbeiten, irgendwie unproblematisch sein, aber du kommst wahrscheinlich jetzt gleich so auf ein paar Angestelltenbeispiele.
Genau, also für Selbstständige gar kein Problem, aber zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Lehrer nimmt oder eine Professorin oder einen Richter am Amtsgericht, da ist das Arbeitszimmer, egal wie viel die quasi da drin arbeiten, nicht der Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Weil zum Beispiel für einen Richter ist halt der Mittelpunkt der Arbeit der Gerichtssaal in der Finanzamtlogik, sage ich mal.
Also ich glaube vor allen Dingen, also weil du jetzt das Beispiel Wissenschaftler oder Professor angesprochen hast, da ist es, glaube ich, echt schon relativ dramatisch. Ne? Weil, also nach meiner Erfahrung von damals vor über 20 Jahren bei mir, naja, da wurde schon ziemlich viel von zu Hause natürlich gearbeitet. Das ist deutlich mehr als in der Uni, weil so viele Lehrveranstaltungen hast du in aller Regel nicht. Außer, ja klar, Naturwissenschaftler, ne, und du bist ja viel im Labor oder ähnliche Sachen. Ne? Aber so gerade im weitesten Sinne geisteswissenschaftlichen Bereich, naja, da wird schon viel von, aber da wird eben anscheinend definiert, der Mittelpunkt gedacht ist natürlich dann die Arbeitsstätte, mit anderen Worten, die Universität.
Und wir hatten tatsächlich von unserem Kollegen Jörg, unserem Steuerexperten, hatten wir tatsächlich ein Beispiel, das das so ein bisschen plastischer macht, wenn wir mal beim Gerichtssaal bleiben. Zum Beispiel so ein psychologischer Gutachter, der für so Prozesse bestellt wird, für den ist das der Mittelpunkt schon das Arbeitszimmer, weil der erscheint zwar vor Gericht, um da seine Aussage zu machen, sein Gutachten vorzustellen, aber das Schreiben des Gutachtens im Arbeitszimmer ist quasi der Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Und wenn du dir jetzt denkst, oh Gott, wo stehe ich da? Es gibt vom Finanzministerium mehr Beispiele, nämlich in einem Schreiben des Finanzministeriums. Das verlinken wir dir natürlich in den Shownotes, damit du da reinschauen kannst. Jetzt haben wir viel über das Arbeitszimmer geredet. Das betrifft aber natürlich auch Leute, die kein Arbeitszimmer haben, die Regelung. Weil die Frage ist ja, was passiert jetzt, wenn du dein Arbeitszimmer nicht mehr absetzen kannst? Und in dem Moment betrifft es ja auch alle, die vorher noch gar keins hatten. Ja. Weil es gibt ja eine Ersatzregelung.
Ja, die Homeoffice-Pauschale. Ne? Ich lass mich noch kurz ein Wort sagen zu dem Thema Arbeitszimmer und Mittelpunkt. Ne? Also ich glaube, dass es wirklich schwierig ist, gerade für die ganzen hybriden Jobs. Ne? Also da musst du sozusagen quasi dann schon nachweisen können, dass du halt mehr Mittelpunkt, mehr im Arbeitszimmer sitzt als im Büro. Andererseits ist wiederum gut, das muss man vielleicht auch sagen an der Regelung, dass ja jetzt dieses Kriterium, dass kein Arbeitsplatz bei deinem Arbeitgeber vorhanden ist, dass das weggefallen ist. Weil letztendlich wird es ja in vielen Firmen, und bei Finanzen ist es natürlich auch so, schon die Möglichkeit geben, im Büro halt auch zu arbeiten. Ja? Und da ist halt wirklich die Frage des Mittelpunktes. Ne? Und wahrscheinlich geht es in vielen Fällen um die Frage, bin ich halt 3 Tage im Büro und 2 Tage im Homeoffice, dann wird es schwierig mit dem Arbeitszimmer. Oder bin ich eher nur 2 oder weniger Tage im Büro und 3 Tage im Homeoffice. Und wie gesagt, da kommt es wahrscheinlich dann am Ende auch ein bisschen auf den Finanzbeamten an, wie er das nachgewiesen oder sie das nachgewiesen haben will. Aber die Homeoffice-Pauschale mit mittlerweile ja 6 Euro pro Tag ist da schon eine interessante Alternative. Und ich kann ja mittlerweile sogar auch 210 Tage angeben, macht dann insgesamt, Moment, 1260 Euro, die ich da absetzen kann. Und es kommt ja dann schon ziemlich gut hin. Wenn man das sich so anschaut, ist das sogar mehr als die Werbungskostenpauschale. Ja, also das heißt, theoretisch könnte ich nur, wenn ich tatsächlich 210 Tage im Homeoffice bringe, da kommt dann nicht viel bei der Steuer bei rum, wenn man nur das zum Angeben hätte, aber das allein sozusagen rechtfertigt schon eine Steuererklärung, weil ich damit eben über die Werbungskostenpauschale, die mir ja beim Lohn, bei der Gehaltsabrechnung sowieso angerechnet wird, da schon drüber komme. Und wahrscheinlich habe ich ja trotzdem nochmal Fahrtkosten und so ähnliches.
Und du kannst natürlich, dann lohnt sich ja auch, sag ich mal, jeder Bürostuhl und so weiter, den du irgendwie fürs Homeoffice, alles, was du dafür noch besorgen musst, das kannst du dann ja auch direkt absetzen. Also da bist du schon, die haushaltsnahen Dienstleistungen, also alles, was du noch hast, lohnt sich dann ja direkt, weil du schon über der Pauschale bist.
Genau. Also man muss halt dann schauen, wie es ist, weil ich glaube, dass viele, weil wir schon von hybriden Arbeitsplätzen reden, halt eben nicht 210 Tage im Homeoffice verbringen, sondern dann auch dann wieder einen nicht zu vernachlässigen Anteil ins Büro oder in die Arbeit fahren und da natürlich dann wieder die Fahrtkosten absetzen können. Ja. Letztendlich ist halt dann die Frage, wie komme ich mit der Kombination aus Homeoffice-Pauschale und Fahrtkosten, dann hängt natürlich von den Kilometern ab, die ich fahre, über die 1230 Werbungskostenpauschale drüber, wird aber in vielen Fällen, ja, nicht in allen Fällen, aber wird in vielen Fällen, glaube ich, dann schon der Fall sein. Wichtig ist halt erstmal zu wissen, Grund-Default ist natürlich, dass ich an einem Tag entweder Fahrtkosten ansetzen kann oder eben alternativ die Homeoffice-Pauschale, wobei es da ja auch Ausnahmen gibt.
Genau, ich habe das nämlich so verstanden, du kannst ja durchaus, wenn du das plausibel nachweisen kannst, dass du quasi an deinem Arbeitsplatz und im Homeoffice am gleichen Tag arbeitest, zum Beispiel Lehrer sind da...
Die hat sich schon einiges geändert, ja. Mhm.
Da ist ja eigentlich erst der Mittelpunkt deiner Tätigkeit in der Schule, aber du hast ja da keine... Ja, es gibt ja eigentlich keinen wirklichen Platz, wo du deine ganze restliche inhaltliche Arbeit, sag ich mal, machen kannst. Ja. Und das machst du dann ja wahrscheinlich zu Hause.
Ja.
Und dafür kannst du das ja durchaus rechtfertigen. Oder auch für Außendienstler oder so, das gilt es ja auch. Die können ja auch einen Teil ihrer Tätigkeiten im Homeoffice machen. Und dann hast du halt einen Kundentermin, zu dem du fährst und wieder zurückfährst. Also
ich glaube, gut, da kommt es natürlich darauf an, was, wenn die festangestellt sind, was dann der Arbeitgeber noch dazu zahlt. Klar, wenn die Fahrtkosten vom Arbeitgeber übernommen werden, dann kann ich es natürlich auch nicht ansetzen. Aber wenn wir dann bei dem Beispiel Lehrer noch bleiben, da ist, glaube ich, dann an so einem Tag die Homeoffice-Pauschale wahrscheinlich schon ziemlich interessant, die 6 Euro pro Tag, weil ich behaupte jetzt einfach, sehr viele Lehrer wohnen jetzt nicht so super weit von der Schule weg. Gibt es natürlich auch Ausnahmen, ne? Und ich glaube, dass da viele schon auch ein ordentliches Stück fahren, aber wenn ich halt jetzt nicht so viele Kilometer zur Schule habe, dann ist es halt wiederum interessant, dass ich dann trotzdem für den, ich sage jetzt mal pauschal, den Nachmittag, den ich dann mit Korrekturen im Arbeitszimmer oder vielmehr im Homeoffice verbringe, dass ich dann zumindest den ansetzen kann.
Aber für dich ganz wichtig, darauf achten, also Homeoffice muss halt plausibel sein, wie es immer so schön heißt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt im Verkauf in der Bäckerei arbeitest, das klingt jetzt so läppisch, aber dann ist es halt schwierig, die Homeoffice-Pauschale durchzusetzen.
Ja, und ich glaube auch, wenn du halt keinen inhaltlichen Grund hast. Ne? Also wenn du jetzt, also bei Finanzen ist es natürlich möglich zu sagen, okay, ich bin vormittags im Büro, ja, und arbeite nachmittags von zu Hause. Wenn aber der einzige Grund dafür ist, dass ich nachmittags eine Amazon-Bestellung eintreffen erwarte, ja, dann wird es schwierig, dann für einen Tag beide Sachen abzusetzen.
Und ich habe das tatsächlich mal durchgerechnet, was du vorhin schon gesagt hast. Ja, was ist jetzt, also du hast ja 210 Tage maximal Homeoffice-Pauschale. Man sagt ja immer, so ein Arbeitsjahr hat 220 Arbeitstage. Und wenn wir zum Beispiel mal sagen, du bist 210 Tage im Homeoffice, dann sind es diese 1260 Euro und du hast jetzt noch 10 Tage, an denen du ins Büro fährst, an denen du zum Beispiel irgendwelche wichtigen Meetings oder Besprechungen hast, alle ja, 5 Wochen sozusagen oder so. Und du bist vielleicht weiter weggezogen, weil Homeoffice, ne, ist günstiger, sagen wir, es sind 30 Kilometer Entfernung.
Geht ja noch.
Mal 10 Tage macht aber 98 Euro, die du an Entfernungspauschale bekommst. Das heißt, du hast dann schon 1.358 Euro, die absetzbar sind. Also das war es, was man ja unbedingt machen sollte, wenn du dich jetzt fragst, wie soll ich das machen? Mit der von uns empfohlenen Steuersoftware ist das super easy. Die verlinken wir dir natürlich in den Shownotes zusammen mit den passenden Ratgebern für Arbeitszimmer, Homeoffice und Pendlerpauschale. Aber da sieht man jetzt auch, also bei diesen 1.358 Euro, klar ist es irgendwie vielleicht bitter für manche, dass das Arbeitszimmer wegfällt, aber eigentlich ist die neue Logik auch für alle, die kein Arbeitszimmer haben, schon ganz interessant eigentlich. Also es lohnt sich nochmal mehr, die Steuererklärung zu machen.
Und ich würde auch erwarten, dass es für viele halt sehr viel einfacher ist, ne? Weil ganz ehrlich, ich glaube, dass die meisten Finanzbeamten bei den meisten relativ durchschnittlichen Angestellten nicht so genau hinschauen werden. Das heißt, wirst du jetzt genau ein Tagebuch darüber nachführen müssen, ob du jetzt, ich sage jetzt irgendwas, 150 Tage im Homeoffice warst oder 180 Tage? Nee, ne, es muss halt nur plausibel mit den Fahrtkostentagen zusammenpassen. Wenn du natürlich irgendwie versuchst, ich sage jetzt irgendwas, 200 Tage Homeoffice-Pauschale und 200 Tage Fahrtkosten auch anzusetzen, wird wahrscheinlich der ein oder andere Finanzbeamte vorsichtig gesagt drauf anspringen und dann da genaueres wissen wollen. Ne? Aber vom Prinzip her erleichtert es die Geschichte natürlich auch. Also muss ich ganz deutlich sagen, ich schreibe mir das natürlich auch nicht mehr auf, an welchem Tag ich jetzt genau im Büro war und an welchem Tag ich im Homeoffice war. Ja, ich setze es relativ pauschal an bei mir mit 3:2, also 3 Tage Office, 2 Tage Homeoffice-Pauschale und gut ist. Ja.
Und man sollte, glaube ich, daran denken, wenn du jetzt zum Beispiel von, sagen wir, du fährst zum Beispiel mit dem Zug in die Arbeit und wenn du jetzt von deinem Arbeitgeber so Einzeltickets erstattet bekommst oder du bekommst zum Beispiel ein Deutschland-Ticket erstattet, ja, mit den Einzeltickets, da kann das Finanzamt halt relativ gut nachvollziehen, wie oft du jetzt tatsächlich im Büro warst und ob du zum Beispiel 2-mal gefahren bist, die 30 Kilometer oder 3-mal, das macht ja wirklich einen Unterschied.
Ja.
Und aber wenn du natürlich ein Abo, also wie das Deutschland-Ticket hast, klar, da kann das ja niemand überprüfen, wie oft du gefahren bist. Aber das sind halt die Dinge, auf die man ja am besten einfach halt so angeben, wie es halt auch war. Damit fährt man immer am besten, würde ich sagen.
Ja, genau.
Damit sind wir fast schon wieder am Ende. Du hast quasi die Gruppenphase der Steuererklärungs-Champions League überstanden.
Wer schafft es ins Halbfinale? Das Viertelfinale.
Und wir kommen zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Pfanneplätz. Hey Saidi, macht irgendeine Art von Lebensversicherung Sinn?
Ja, definitiv. Nämlich die Risikolebensversicherung. Also es ist, glaube ich, auch immer noch so eine Sache, die sich, weil es halt einfach schwierige Versicherungswörter sind, die immer noch gerne verwechselt wird. Ne? Also normalerweise würde man bei der Lebensversicherung auch immer sowas mit Ansparen und irgendwie Altersvorsorge mit verbinden. Und da sind wir eher kritisch, da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Aber was eine total sinnvolle Versicherung absolut ist, ist eine Risikolebensversicherung im Wesentlichen typischerweise für alle Eltern. Ja, also sobald ich Nachwuchs habe, muss ich mich halt leider fragen, wenn der schlimmste aller Fälle eintritt, nämlich dass einer von uns beiden Elternteilen oder sogar beide versterben, Autounfall, was auch immer man sich übles vorstellen kann, was wäre dann mit den Kindern? Und wenn die Antwort ist, ja, die sähen aber mal alt aus, dann macht eine Risikolebensversicherung, die eben diesen Todesfall, im Todesfall Geld auszahlt, total Sinn. Und das reicht auch sozusagen, in Anführungszeichen, wenn natürlich ein Elternteil versterben würde, weil dann natürlich am anderen Elternteil alles hängen bleibt, vielleicht auch verminderte Arbeitszeit, Einkommensverluste. Und wenn man dann auf einem ordentlichen finanziellen Polster, in aller Regel 6-stellig sitzt, dann erleichtert das die ganze Sache natürlich. Und insbesondere natürlich dann, wenn ich auf Schulden sitze, mit anderen Worten, wenn ich gebaut oder gekauft habe, dann sollte ich den Kredit gegenüber meinem anderen Partner ihm über eine Risikolebensversicherung abdecken. Und dabei wichtig, nicht nur den Hauptverdiener versichern. Weil, ne, also wenn einer von beiden Elternteilen Hauptverdiener ist, aber was ist, wenn der oder die andere, die mehr zu Hause bleibt und die Care-Arbeit übernimmt, sterben würde? Naja, dann sehe ich wahrscheinlich auch ein bisschen alt aus, oder? Dann muss ich wahrscheinlich auch Arbeitszeit reduzieren, weil ich ja dann die Care-Arbeit zumindest teilweise übernehmen muss. Und nochmal da finanzielle Erleichterungen in der Situation zu haben, ist, glaube ich, schon sehr wichtig, abgesehen davon, dass es natürlich ein extremer Schicksalsschlag an der Sache ist. Eine klassische Lebensversicherung, also im Sinne eine kapitalbildende Lebensversicherung oder typischerweise heute eine fondsgebundene Lebensversicherung, macht praktisch nie Sinn. Ja, weil das sind reine private Verträge, die in aller Regel zu hohe Kosten haben, in vielen Fällen auch zu hohe laufende Kosten. Wenn man so einen Vertrag hat, ist es meistens relativ schwierig zu beurteilen, ob man den weiterführen sollte oder nicht. Mein Tipp ist an der Stelle immer, guckt euch, legt euch ja 3-4 Jahresabrechnungen nebeneinander, um ein bisschen das Gefühl zu haben, ich zahle da weiter ein zum Beispiel, ja, wie viel wird das Geld in dem Vertrag eigentlich mehr. Aber vor allen Dingen, wenn das ja vom Versicherungsvertrieb einem angeboten wird, so würde ich es mal sagen, sehr kritisch hinschauen, in den meisten Fällen macht es keinen Sinn. Na, völlig Standalone Risikolebensversicherung, wo ja auch kein Geld angespart wird, wo ich einfach einen Betrag im Monat bezahle dafür, dass ich im Todesfall abgesichert bin, ist eine ganz andere Nummer und ist auch wirklich im eigenen Sinne klassische Versicherung.
Ratgeber verlinken wir dann natürlich in den Shownotes. Die Höhe ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei einer Immobilie natürlich immer die komplette Höhe des Immobilienkredits, den ich aufgenommen habe, für jede Person. Also zum Beispiel, wenn wir beide uns jetzt zusammen eine Immobilie kaufen würden, sichern wir 2-mal die gesamte Grundschuld ab. Und
das kann man übrigens auch fallend machen. Also man kann den Verlauf der Versicherung so ein bisschen der voraussichtlichen Abzahlen des Kredits anpassen. Meistens ist es aber so, dass es sowieso eine Art von Grundbedarf gibt. Das heißt, ich sage, okay, im Todesfall braucht die Familie sowieso, ich sage jetzt was, 300.000 Euro und darüber hinaus will ich den Kredit noch absichern. Dann kann es sogar sein, dass ich eine 2 Risikolebensversicherung mache. Also eine mit einer konstanten Todesfallsumme, die ich halt über, bis die Kinder sicher auf eigenen Füßen stehen, was weiß ich, mit 23, 25 oder sowas in der Richtung mache. Und eine mit einer fallenden, dann spare ich mir noch ein bisschen Beitrag.
Ja. Und in dem Fall, wenn ich quasi keine Immobilie habe, sind es, glaube ich, 5 Bruttojahresgehälter.
Das ist so die Faustregel. Genau. Manche sagen immer 3, manche sagen 5 Bruttojahresgehälter. Ganz ehrlich, ist das eine relativ komplizierte eigene Überlegung. Man kann das so pauschal machen, wenn ich sage, okay, ob ich 10 Euro Beitrag mehr oder weniger bezahle, ist mir eigentlich egal. Wem das nicht egal ist, der sollte ein bisschen genauer nachrechnen. Und da geht es vor allen Dingen natürlich darum, wie viel Vermögen habe ich selbst schon auf der Seite, dass dann eventuell, Stichwort Altersvorsorge, ETF-Depot und so weiter, was vielleicht dann eben, naja, quasi zu viel ist, in Anführungszeichen, wenn ich sterbe und als Todesfallabsicherung ebenfalls hier erhalten kann. Da kann man schon relativ kompliziert rechnen. Meine Antwort ist, naja, also diese 5 Jahreseinkommen, von denen du gesprochen hast, kann man mal als Anhaltspunkt nehmen und dann ein bisschen für sich selber anhand zum Beispiel unseres Ratgebers noch weitere Überlegungen anstellen. Das ist meistens oft schon recht großzügig gerechnet. Passt das so oder muss ich wegen eines großen Kredits sogar mehr machen? Oder naja, das ist jetzt am Anfang, ist das ganz so, jetzt mit der Zeit baut sich da schon ordentlich Vermögen auch für die Kinder auf, dann kann ich vielleicht auch trotzdem eine fallende Summe machen.
Und die zweite Frage kommt von Viajero del Sol. Was haltet ihr von Finanzmentoren? Die werben schon sehr aggressiv.
Also ich glaube, die Finanzindustrie im weitesten Sinne, ne, da zählen auch alle Finfluencer und was nicht dazu, werden nie verlegen um neue Begrifflichkeiten. Den Finanzmentor, glaube ich, das ist jetzt noch nicht so alt, der Begriff. Aber dieses, ob es jetzt Mentor ist oder Coach oder eben doch einfach nur Berater, am Ende muss man sich halt immer fragen, was ist für ein Geschäftsmodell dahinter? Also wie verdient derjenige? Wenn es tatsächlich darum geht, dass ich denjenigen direkt bezahle, dann ist das gleich mal eine ganz andere Nummer. Dann ist er ja grundsätzlich erstmal wirklich unabhängig. Da muss ich mich nur darauf verlassen. Ich würde halt von dem über den halt dann auch keine Produkte abschließen. Weil ist doch ganz klar, wenn ich den jetzt bezahle, was weiß ich, das wird wahrscheinlich nicht ganz billig sein. Wenn er aber zusätzlich den Anreiz hat, noch hintenbei noch mir ein Produkt zu vermitteln und damit eine Provision einzuheimsen, dann ist es mit der Unabhängigkeit schon wieder nicht mehr so stark her. Aber noch allgemeiner sagen wir halt, wenn ich es einfach halte, meine Geldanlagen, oder? Im Sinne dieses Podcasts hier, Geld ganz einfach, ist wahrscheinlich, dass ich so einen Finanzmentor brauche, ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch. Weil die allermeisten Angelegenheiten, die kann ich wirklich völlig selbst regeln, insbesondere meine Geldanlage bzw. meine Altersvorsorge. Wenn ich eine BU brauche, dann sagen wir, gehst du zu einem Versicherungsmakler. Da haben wir gute Empfehlungen bei uns auf der Seite, aber das ist grundsätzlich eine Idee, dafür brauche ich keinen Finanzmentor. Und wenn ich tatsächlich eine wirklich große, komplizierte Geschichte habe, also klassisches Beispiel, ich habe halt noch einen alten Versicherungsvertrag, Rentenversicherung und Lebensversicherung mit richtig viel Geld drin, ja, dann könnte es sich tatsächlich lohnen, zu einem Honorarberater ist gleich zu einem Versicherungsberater zu gehen oder eventuell auch zur Verbraucherzentrale. Auch das würde ich auch nur machen, wenn da, ich sage jetzt mal einfach mal, deutlich 5-stellige Summen und mehr drin liegen. Für alles andere, dann kommen Rechtsanwälte und Steuerberater und was weiß ich in Frage, aber dieses Finanzmentoren, aus meiner Sicht, ist das vor allen Dingen eine Geschichte, dass ich mir halt mich auf jemanden stützen kann, um die Sachen endlich mal anzugehen. Und wir sagen halt hier bei Finanztipp, nee, mach's selber. Du kannst es auch selber. Es ist nicht so kompliziert. Du kannst es mittels Vier-Töpfe-Prinzip und den einfachen Regeln, die wir dir hier immer wieder an die Hand geben, völlig selbst machen. Du brauchst wahrscheinlich keinen Mentor, weil ich habe immer so das Gefühl, auch der Begriff des Mentoren, ohne den Leuten jetzt zu nahe treten zu wollen, sorgt für eine gewisse, ja, fast schon psychologische Abhängigkeit. Ich verlasse mich dann schon auch immer darauf, dass da jemand ist, der mich schützt. Aber ganz klar, wenn ich sage, ich mache das einfach nicht alleine, weil ich mich nicht traue, ich keine Zeit dafür finde, weil ich den Kick in den Allerwertesten brauche von jemandem, dann kann das schon eine gute Sache sein. Ich sollte mich nur kurz damit auseinandersetzen oder auch intensiver damit auseinandersetzen, wie sieht das Geschäftsmodell von demjenigen aus, solange ich den direkt bezahle als meinen Coach, meinen Mentor. Ist da erstmal nichts viel dagegen zu sagen.
Aber wir appellieren quasi an die deutsche Baumarktmentalität. Warum jemanden bezahlen, wenn du es genauso gut selber machen kannst?
So ist es.
Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.